Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich rede heute in meinem Podcast wieder mit einer sehr guten Freundin. Meistens sind sie ja Freunde bei mir da. Wenn ich mit ihnen rede, dann muss ich mich nicht vorbereiten, weil ich weiss im Voraus eigentlich schon fast alles. Heute ist es Lara Stoll.
Hallo.
Lara kennen alle, Slammerin der ersten Stunde, Filmemacherin, Fernsehmacherin, Shirtmacherin, T-Shirtmacherin. Wie nennst du dich selber? Berufsbezeichnung eigentlich?
Ich würde schon sagen Künstlerin. Ja, doch mittlerweile kann ich das glaube auch mit gutem Gewissen so.
Ja, das stimmt. Sagen. Das ist dann der übergeordnete Begriff und musst dich nicht genau. T-Shirterin wäre ein bisschen blöd.
Ja.
Vor allem, weil es ja nur ein Nischenprodukt ist von deiner Tätigkeit, oder?
Ja, und es ist gut, je nachdem, warum man gerade wieder befragt wird von den Medien oder zu was, tun die dann halt gerade die Bezeichnung darunter, die ihnen passt oder so. Oder wenn ich natürlich. Wenn ein Film rauskommt oder so, dann wird natürlich von Filmemacherin geredet, aber mir ist das einerlei.
Also, was steht denn in der Steuererklärung?
Ich glaube, selbstständig, erwerbend und
ist das ein wär's. Beruf?
Ich weiß es nicht.
Ich habe eben eine Lehre gemacht als selbstständig Erwerbende. Das ist eine vierjährige Lehre. Das hat mich schon immer, geträumt. Schon in der Primarschule habe ich geträumt, ich werde mal selbstständig erwerben.
Hey, ich fülle ja meine Steuererklärung nicht selber aus. Das macht, ich glaube, wir haben sogar den gleichen.
Das ist möglich.
Ja.
Wir haben den gleichen
Treuhänder. Und darum weiss ich im Fall gar nicht, was dort steht. Was steht bei dir, wenn du jetzt da gerade...
Ich glaube, ich wüsste jetzt eigentlich, ich glaube, Kabarettist und Autor.
Ja, Autorin steht, glaube ich, bei mir. Ja,
Kabarettist ist ein Wort, das sich langsam ein bisschen überlebt hat. Also gut, es gibt es immer noch, aber ich nenne mich jetzt nicht Comedian. Wenn schon Komiker.
Ja, also vor allem jetzt extra... den Finger rumtut, um das zu ändern in der Steuererklärung.
Ja, gut. Leute, die da, selber beobachten.
Was Steueramt denkt von ihnen? Oder
ja, aber nein, die sich beobachten und wissen, ich habe mich eben jetzt so verändert. Ich muss das eben jetzt auch dort ändern.
Die Peripherie ändern, damit es stimmt.
Das Tiefe, genau. Ja, das wäre eigentlich ein Aufdruck auf einen von deinen schönen T-Shirts.
Was jetzt genau? Selbstständig erwerben?
Ja, selbstständig erwerben. Nein, du weißt, ich muss sagen, es sind ja wirklich tolle T-Shirts, die du machst.
Ich hätte fast eins schon... angelegt. Bis wann gibt es zum Morgen, hätte ich fast angelegt.
Ja, das ist super. Und es ist eben so ein genialer Spruch, weil jeder, der in ein Hotel geht und nicht am Morgen früh einen Termin hat,
Also es kommt auch mega gut an. Der Michael Steiner zum Beispiel hat das T-Shirt angehabt, als er in ein Hotel eingecheckt hat. Und die Rezeptionistin hat sich gekurlt vor Lachen. Also das jetzt einfach noch so schnell als Werbung. Wenn ihr zu Hause mal ins Hotel wollt und einen guten ersten Moment erleben, kauft euch ein T-Shirt von mir.
Und wenn ihr dann zu Abend dort noch in den Beiz wollt, legt ihr ein anderes T-Shirt an von dir. Nur die Weinkarte bitte.
Voilà. So ist man eigentlich ausgerüstet für einen perfekten, für einen Business-Trip oder so, wenn man mal ein Wochenende
einfach Stimmt das geht, eigentlich? Oder? Sind die imitiert worden von jemandem und irgendwie...
Ja, mehrfach. Also nur die Weinkarte bitte ist von etwa 4-5 Leuten schon gefälscht worden. Also irgendjemand in der Pfalz hat das kopiert, dann in Deutschland diverse Leute. Aber es ist gut, meine Bubble reagiert recht heftig mittlerweile. Also ich muss selber auch gar nicht mehr so viel machen, außer posten, hey, da ist wieder jemand, ihr dürft gerne trollen bei denen. Und dann nachher schreiben die denen und machen dort ein bisschen Radau.
Und reagiert es auf das?
Nicht so wirklich, nein. Also es sind die meisten dann wieder so ein bisschen verschwunden, aber ich glaube, es gibt auch... Also es ist hartnäckig. Du kannst vor allem nicht viel machen, weil ich kann den Spruch nicht schützen. Ich kann Grafik schützen, aber ich meine, sie müssen ja dann nur zum Beispiel Grossbuchstaben verwenden, wie Gross- und Kleinbuchstaben und schon ist dann wieder nicht ein Case. Also, und das ist auch einfach mega mühsam und ich musste mich damit arrangieren, dass es passieren wird. Mittlerweile finde ich es auch ganz lustig. Und ich nutze es einfach zum Werbung machen dann wieder. Also es gibt tatsächlich dann auch immer gerade wieder Leute, die bei mir bestellen, wenn ich einen Fake poste. So.
Das ist eigentlich von dem gut, dass sie dann denken, aha, so original
jetzt muss man die unterstützen. Ja. Mhm.
Genau, es ist so eine Army.
Ja, genau.
Und du machst dann so auch das, gell?
Du darfst dann auch so Steuerbeamte
du darfst dann auch so Fotos publizieren, wo du dann vor den Ort stehst, weißt du, wo es gefälscht worden ist und du darfst so anzeigen.
Ja, das wäre so next, genau. So eine Tour machen.
Mhm. Und da dort. Mhm. Praktisch.
Mhm. Aber hast du eins von meinen Schatz? Ich glaube nicht, gell?
Nein, ich habe keins.
Ja, weil... Wenn du mal einen Spruch für dich hast, etwas Exklusives, dann können wir das sonst aber auch gerne. Ich habe jetzt eben etwas, ich weiss nicht, ich glaube, es kommt nicht so gut an. Suppenspreader. Ist ein bisschen doof, gell?
Suppe.
Suppenspreader.
Und
geschrieben, genau, Suppe. Ja, voll. Und geschrieben sieht, meint man eben so, ah, was? Superspreader. Und nachher sieht man aber so, Suppenspreader.
Ja, dann müsst ihr ein paar so super Flecken drauf haben.
Mhm, es hat da so ein Tröpfchen, das wegspickt.
Ah, super. Mhm. Also super.
Mhm. Das... Bin noch nicht ganz sicher. Ich tue es vielleicht mal posten und dann schauen. Viele sagen, der Corona-Humor, es ist mal langsam was so.
Eben, genau, Corona, genau. Um das schnell abhaken, Corona.
Mhm.
Weil das ist ja ein Thema, das sich auf eine unhure brutale Art und Weise überall aufdrängt.
Mhm. Man muss ja wissen, sehr Thema. Schnell ein bisschen abhandeln,
ja,
dass
man
kann
abhandeln,
etwas
genau.
Normales wieder reden.
Bist du Corona-Skeptiker? Bist du Corona-Korcherin?
Befürworter,
eben. Endlich einmal! Ja.
Nein, ich nehme das sehr ernst und verfolge aber auch die Skeptiker und denke, okay, es ist ja nicht, dass ihr die Fragen stellt. Ich glaube, es gibt auch Fragen, die man muss stellen. Man darf auch kritisch sein. Ich glaube, man muss vor allem auch aufpassen, dass man uns nicht allzu fest splittet. Sie möchten ja auch vor allem den Dialog führen, oder? Sie behaupten ja, uns hört niemand zu, niemand will mit uns reden. Und ich glaube, man muss halt doch auch ein bisschen auf sie zugehen und schauen, wo sind Gemeinsamkeiten, auf was können wir irgendwie aufbauen, statt dass sich die Fronten immer mehr verhärten und sich die Gesellschaft komplett splittet. Ich kann gerade nicht abschätzen, wie extrem dass das noch wird. Ich habe das Gefühl, sie versammeln sich ja auch aus ganz verschiedenen Motiven und gehen auch auf die Straße. Also es ist irgendwie etwas da, wo ich sage jetzt nicht gefährlich könnte werden, aber wo sehr mächtig doch könnte sein. Und man darf es auch, glaube ich, einfach nicht unterschätzen und man darf sich auch nicht zu fest über sie lustig machen, sondern man muss irgendwie...
Ich finde, die Auseinandersetzung suchen sowieso, ja.
Gell?
Es ist einfach manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt dann solche darunter, wo dermaßen auf eine absurde Schiene schon gekommen sind. Mm-hmm. Also dann näher bei QAnon und
ja,
bei...
und Maske ist der neue Hitlergruß.
Ja,
so
genau.
Sachen. Oder dort da ist so eine... also es gibt ja auch... Ich habe dann den Talk tatsächlich fast ganz geschaut, obwohl es... Also es ist so ein bisschen wie einem Unfall zuschauen. Von dem Herr Bittel mit dem Marco Rima und mit dem Bodo Schiffmann, oder wie er heisst, Schiffer. Und dort ist tatsächlich auch die Idee herum, dass Corona benutzt wird, damit sich jetzt alle verschulden, alle Staaten, damit man nachher in eine Kryptowährung, die dann plötzlich auftaucht, investiert und uns quasi so hörig macht. Also ganz, ganz abstrakt.
Ja, es hat dann eben gewisse Schicht unter denen, wo es ein bisschen völlig nutzlos ist, darüber zu diskutieren, weil es so absurd ist. Aber es gibt andere darunter, wo man, finde ich, soll diskutieren, nämlich Leute, die einfach verängstigt sind und sagen, was ist jetzt da los und wir haben Angst und stimmen all die Meldungen, die wir überall lesen, das sind verunsicherte Leute und mit denen soll man die Auseinandersetzung suchen, das finde ich auch. Und ich finde auch, man soll anerkennen, dass jetzt halt gewisse so eine Meinung haben. Die Frage ist halt dann einfach, was lösen sie aus, oder? Selbst wenn einer findet, die Maske, das ist übertrieben und die nützt gar nicht, er muss sie trotzdem anlegen, weil das ist ein Konsens, wenn man zusammen in einer Gesellschaft lebt, die einigermaßen demokratisch ist. Und da lebt man in so einem Land. Das
ist lustig. Ich hatte so einen Ärzteanlass vor einer Woche, wo es auch dann, also sie haben sich gerade so ein paar Experten haben sich dann austauscht und es war ein Anlass für Hausärzte, die dort hinkommen können und gerade so über die neuesten Erkenntnisse irgendwie vor der Krise, nach der Krise so ein bisschen diskutieren und Fragen stellen, die im Moment gerade wichtig sind für sie, ihren Hausarztpraxen. Und dann ist auch ein Hausarzt ein bisschen Radau machen. Also es war dann eben aufregend gewesen, plötzlich auch. Und aber einfach so aggressiv auch. Und man hat ihm dann durchaus die Plattform auch gegeben dort. Also das Argument von, man will euch nicht ausreden lassen oder man gibt euch keine Chance, um euch mitteilen, ist dann, das stimmt dann ja im Endeffekt auch einfach nicht überall. Es ist einfach so etwas mega Einfaches, um zu sagen, da sind wir auch gegen uns. Und ja.
Gut, auf der anderen Seite haben wir ja dann unsere Medien, wo auch immer gerne ein bisschen auf einen Punkt aufspringen, wo nicht unbedingt der Problemlösung dient.
Absolut,
und auch nicht unbedingt nur der Information. Eben sobald irgendetwas Deftiges dabei ist, sobald es irgendeinen Promi betrifft, irgendwo finden sie, also jetzt haben sie zum Beispiel in den Medien herausgefunden, dass jetzt vor allem Komiker sind jetzt anfällig auf Verschwörungstheorien.
Anfällig.
Weil jetzt zwei oder sagen wir mal zweieinhalb an einer Demo dabei waren. Sind. Das kann man falsch finden. Ich finde das auch falsch und ich würde gerne mit denen diskutieren darüber. Ja. Aber irgendwie würdest dann das verallgemeinern jetzt und sagen, irgendwie Komiker sind jetzt alle total zerstritten. Es sind einfach ein paar prominente Namen dabei.
Das ist eine interessante Geschichte für die Medien. Also irgendwie ist es ja mega naheliegend.
Ja, es sind prominente Namen und mit denen das ein bisschen noch am Laufen behalten, da muss man nicht so recherchieren und trotzdem hat man Klicks. Ich weiss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber das
ist schon ein bisschen so. Ich habe das Gefühl auch.
Funktioniert ein bisschen so.
Ja.
Leider.
Das Gefühl, ja.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, Corona haben wir jetzt erledigt.
Ja, von mir aus ist auch gut, ja.
Wir sind gesund und Corona geht weg und es gibt es gar nicht.
Genau.
Oh, blöd. Nein, das muss ich gerade wieder zurücknehmen, sonst gehöre ich jetzt zu den Verschwörungstheoretikern.
Du kannst ja dann einen Facebook-Post machen, wo du dann einfach noch schnell berichtigst.
Mache ich. Komm, wir reden ein bisschen über das, was du sonst so machst. Du tust ja, du schaffst wieder an einem Film. Also ich muss zuerst mal auf den anderen berühmten Film. Das ist was, das Höllenloch von Zürich. Das Höllentor von Zürich, wo mich wirklich schwer beeindruckt hat. Also das ist ja praktisch ein Remake von einem grossen Hollywood-Film. Wie heisst der?
127 Hours von Danny Boyle war der Film, basierend auf einer wahren Geschichte. Ist verfilmt worden von Danny Boyle mit James Franco in der Hauptrolle. Und es ist eigentlich ein Kammerspiel im Canyon. Weil in dieser wahren Geschichte ist so ein Hiker abgestürzt, zwischen Felsspalten hängen geblieben mit dem Arm und hat dort 127 Stunden verbracht, bis er es geschafft hat, sich den Arm zu amputieren.
Mit dem Sackmesser?
Mit einem stumpfen Sackmesser, wohlbemerkt. Hat können sich befreien.
Das ist ein recht berühmter Film und ihr habt einfach super
Idee. Wir haben es auf Zürich adaptiert in die heutige Zeit, in so ein die Wohlstandsgesellschaft, in so das verwöhnte Leben von einer Künstlerin.
Und also es geht darum, sprich du in einer Badwanne rein?
Wo in einer Badwanne, in einem Badwannenausfluss hängen bleibt mit meinem Zeigefinger, weil ich wollte Haar abstopfen nach einem Prokrastinationsbad.
Und du bringst den Finger nicht mehr raus.
Ich bringe den Finger nicht mehr raus. Und man kann dann auch, wir haben ein Schnitt- und Einstellungsremake gemacht. Das heisst, wir haben wirklich jeden Schnitt genau gleich wie der Originalfilm. Jede Einstellung stimmt überein. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich mich kann befreien kann. Ich befreie mich halt ein bisschen anders. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Man kann den Film übrigens auch auf YouTube schauen. Wenn man «Höllentor von Zürich» eingibt, kann man den gratis schauen.
Also ich empfehle ihn wärmstens, weil es ist ein toller Film.
Man kann auch die Splitscreen-Version schauen auf YouTube, wo man quasi unseren Film hat und das Original nebeneinander, wo man dann wie sieht, minutiös, was hat er jetzt für Werkzeuge, um sich zu befreien. Dann hat er halt da eben das stumpfe Messer und irgendwie ein Seil und ich habe halt das WC-Bürsteli und Haarspangen oder so. Und ich habe ja eigentlich einfach 8 Monate lang den James Franco nachgespielt in dieser Badwanne. Ich bin auch ein bisschen wahnsinnig geworden dabei. Aber ich bin sehr froh natürlich, dass der Film ein bisschen
also der Wahnsinn ist. Vermittelt sich auf die Zuschauer, oder? Man wird ja auch wahnsinnig, wenn man dir
zuschaut. Ja, man
zuschaut,
steckt halt fest.
Es ist unglaublich und es ist ja so etwas Banales. Eben, das ist ja das Tolle, ein Badwannenabfluss, oder?
Ja.
Aber du leidest mit als Zuschauer und denkst, oh Scheiße, oh shit, und das auch noch und so. Und vor allem, man sieht dich, oder jedenfalls ich habe dich dort zuerst mal gesehen, als Filmschauspielerin, nicht als Komikerin, nicht als Slammerin, sondern als Filmschauspielerin. Und ich bin wirklich weg gewesen.
Danke.
Wie du das gemacht hast. Und es wird ja, du sagst ja, ein anstrengender Dreh.
Ja, also ich habe das mit meinem Ex-Freund zusammen gemacht, mein kreativer Partner, der Cyril. Wir haben uns nachher auch getrennt nach dem Film, muss man sagen. Aber wir sind
nur
immer
wegen dem oder auch wegen dem?
Ich glaube, wir haben uns in der Filmschule kennengelernt, wir haben immer zusammen kreativ geschafft und uns ist Kunst auch über unsere Beziehung gestanden. Und das hat sich dann, glaube ich, immer mehr so ein bisschen abgenutzt und wir haben uns dann bei dem Film einfach abgerieben aneinander. Wir sind das zweite in diesem Badzimmer rein und es hat uns fertig gemacht.
Also
und
das ist einfach der ultimative Stresstest,
ja,
für eine Beziehung,
ja,
so einen Film in einer Badwanne
hineinzudrehen. Ja,
während wie viel? 8 Monate?
Ja, also wir wollten eigentlich in 2 Wochen fertig sein, aber eben, dann nachher fängst du an zu drehen, der Streit ist und der Drehtag ist gelaufen. Also weißt und ja, dass immer wieder dort reingehen und irgendwie, das ist halt gerade so der Streit irgendwie da gewesen. Aber darum habe ich ja, glaube ich, auch so gut gespielt, weil ich einfach wirklich fix und fertig war. Also mir ist ich bin zu 70% am Brüllen in dem Film. Das sind echte Tränen, Stresstränen und
ja, und ja. Es ist auch so, also ich meine, es braucht ja auch ein bisschen Mut. Man ist so halb nackt in den Badwanne rein.
Mhm. Gut, das war ja dann auch möglich gewesen, weil das hier noch mein Freund war, glaube ich. Wenn ich jetzt mit einem anderen Regisseur und einer riesen Crew das gedreht hätte, ich glaube, es wäre nochmal ganz eine andere Geschichte gewesen. Und ich habe ja nicht sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet. Also es interessiert mich mega. Ich würde auch gerne mehr spielen. Habe jetzt auch ja dürfen bei der Natasha Bello eine Hauptrolle spielen in einer neuen Serie, die dann bald kommt. Aber das war das erste Mal, wo ich mich so hingegeben habe. Oder? Und, also jetzt schauspielerisch betrachtet. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber, ist gleich, aber komm, wir bleiben gerade bei dieser neuen Serie, ja, die du mit der Natasha Bello zusammen machst. Die kommt nächstens.
Das kommt, genau, das heisst «Advent, Advent». Und
mit dem Gabriel Vetter, glaube ich.
Auch, ja, genau. Mhm. Er spielt auch eine Hauptrolle. Wir sind so zwei Polizisten, die müssen obskure, lustige Fälle lösen. So, der Wichtel steckt im Häcksler. Und ich habe so, meine Rolle hat so ein Alkohol- und Drogenproblem. Und ja, es war wirklich mega lässig. Es kommt dann immer am Adventssonntag auch. Und ich weiß gar nicht, ob ich im Fall das eigentlich dürfte erzählen jetzt da, weil eigentlich muss man ja alles immer abklären.
Beim SRF?
Ja, voll.
Das ist heikel.
Ein bisschen gleich, weil ich...
Ja, das ist heikel. Das ist Corporate irgendwas.
Mhm. Aber es ist auch ja nicht. Also,
ja, machst du ja schließlich Werbung so dafür,
ja,
oder?
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man da so eitel tut.
Ja, es ist weniger eitel, es ist halt Grossbetrieb. Und die haben halt ihre gewissen Regelungen mit Verträgen und mit Öffentlichkeit und allem. Das ist für ein Stück weit verständlich. Aber,
aber wenn es ja um Werbung geht,
ja,
ist
natürlich,
ja eigentlich
es gibt dann solche, die das dann auch etwas zu ernst nehmen von den Funktionären. Das ist aber auch üblich bei Grossbetrieben.
Ja, also das haben wir auf alle Fälle gerade, um nochmal schnell zurückzukommen, im Februar oder wenn es März war, am Lockdown-Freitag jedenfalls, haben wir unseren letzten Drehtag gehabt. Und unglaublich, was für ein Glück. Also, weil wir haben auch 2 Tage vorher noch in einem Altersheim gedreht. Es ist wirklich crazy, dass das gerade so aufgegangen ist, weil es wäre extrem schade gewesen. Also, es ist mega viel Manpower reingeflossen in das Projekt. Ich glaube, es ist wirklich auch gut geworden und es wäre wahnsinnig schade gewesen.
Es gibt ja Serien, wo auch in Lockdown geraten sind und die haben dann eigentlich müssen mit Animationen weitermachen.
Wirklich, ja.
Ja, also zum Beispiel The Blacklist, die letzte Staffel, die ist gemischt mit echten drehten Szenen. Und das, was sie dann noch nicht hatten, wo sie aufhören mussten zu drehen, haben sie mit Animationsfilmen aufgefüllt.
Und hast du das schon konsumiert? Oder ich habe das schon gesehen, ja. Und funktioniert das?
Ja, es ist natürlich es ist immer ein Frust, oder? Weil das Ganze ist nicht als Animationsfilm gedacht. Und so. Aber es ist eine einigermaßen kreative Lösung, die sie da gefunden haben. Mhm. Und es war dann auch nicht so lang, gewesen, die ganze letzte Staffel.
Ach, sind die Animationszeichner Profiteure von der... Corona-Krise.
Möglicherweise, ja. Ja, vielleicht wird man dann denken, du weißt was, die Schauspielerrichtungen, die brauchen wir gar nicht mehr. Die sind heikel und sind alles so ein bisschen spezielle Leute und sie halten sich für mehr, als sie wirklich sind.
Komm, ich glaube, Schauspieler haben die Ängste. Ich meine jetzt auch mit der neuesten Technologie, wo man das Gesicht vom einen auf den anderen pflanzen, der Postproduktion. Ist das echt eine reale Angst von Schauspielern, so wie es beim Tonfilm, also vom Stummfilm auf den Tonfilm gewechselt hat, dass viele Schauspieler ja dann ausrangiert worden sind, weil sie einfach eine schreckliche Stimme hatten?
Also, ob es eine reale Angst ist, weiss ich nicht. Das ist sicher eine reale Zukunftsmöglichkeit. Mhm. Weil, was sollen wir da sagen? Nein, in 10, 20 Jahren wird das nie der Fall sein. Mhm. Die Schauspielkunst, die wird immer vom Mensch ausgehen. Möglicherweise wird es so sein, aber es wird sehr viel gefaked werden. Man kann ja jetzt schon wahnsinnig viel faken.
Es hat doch auch so, ich habe es eben nicht geschaut, aber auf Netflix hat es auch den Irishman oder so, wo man glaubt, wo der Al Pacino mitspielt. Und man hat dann wie so sein, also wo über verschiedene
Die haben es jünger gemacht.
Und es hat aber, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert, weil man einfach gesehen hat, das ist ein junges Gesicht auf einem alten Körper.
Ja, den Eindruck habe ich auch gehabt.
Da müssen wir jetzt halt noch so ein Plugin machen, postproduktionell, wo der Körper auch verjüngt vielleicht.
Ja, oder man muss halt eben so, weißt du, das ist wie wenn ich in meinem Alter, und eben, ich bin ja, wie alle wissen, auch schon 39, lach nicht so selbst. Den Lacher können wir rausschneiden nachher. Wenn ich mich selber anschaue, wenn ich so laufe, denke ich, geht ja eigentlich alles noch gut. Und dann sehe ich mich manchmal in einem Schaufenster vorbeilaufen und denke, was ist das für ein alter Mann, der da läuft? Dann denke ich, das bin ich.
Aber das geht, glaube ich, allen Menschen so, ja, dass natürlich. Wir eine andere Wahrnehmung haben. So, mein Freund zum Beispiel, der schaut sich auch auf Fotos gar nicht gerne an, weil er immer verschreckt, wie korpulent er eigentlich irgendwie ist. Er hat so alte Pressefotos von sich und er sagt wie, ich meine einmal, dass ich so aussehe. Und er schaut einmal auch gar nicht recht in den Spiegel und so. Er tut das wie so richtig verdrängen. Also das kann man ja auch machen, es ist ja gut, egal. Eigentlich.
Aber das ist bei allen Leuten, die irgendwie im Showbusiness sind, oder? Ob es Musiker oder weiss was. Du nimmst dich etwas anders wahr, wenn du natürlich die Produkte siehst, oder? Also, weil das Schlimmste ist ja auch, also für mich war immer das Schlimmste, eine Sendung nachher anzuschauen.
Hey, ich schaue das einmal auch nicht.
Gell? Also
ich
schaue nur schon die eigene Stimme geht einem auf den Wecker.
Ja, manchmal geht es
Wenn ich denke, wenn jetzt, wo ich da rede, all die Leute denken, was hat der für eine grauenhafte Stimme? Ich denke, hey, was für eine tolle Stimme. Und nachher höre ich es nachher, denke, nein, sie haben
das
recht.
Sind recht, ja.
Man kann fast nicht zulassen. Nein, natürlich nicht. Aber das ist so Zeug, wo man dann nachher... Ja, natürlich.
Das ist mega unnötig eigentlich.
Nein, es ist unnötig.
Aber ich habe auch so Sachen, die ich erst nach Jahren mal angeschaut habe, die schon ewig irgendwie auf YouTube existiert. Und ich habe so, nein, ich werde auch diesen Podcast ganz sicher nicht hören.
Ich höre meine Podcasts sowieso nie.
Ja, du bist ja auch dabei gewesen.
Nein,
du
ich
höre ja,
doch das Zeug,
was
wir da reden. Wieso soll ich das nachher hören? Ja. Nein, geht's noch? Nein, es ist mein Leben wirklich so, dass mich jemand auf etwas anspricht. Sag, was, das habe ich... Was, das ist da... Nein, ich weiss
nicht mehr.
Ist ja auch egal.
Seit wann hast du denn überhaupt den Podcast?
Das ist, glaube ich, auch egal. Das heisst, ich weiss es nicht. Ich glaube, etwa 2 Jahre.
Ah, doch.
Ja, 2 Jahre.
Ist wahnsinnig getrennt worden. Hä?
Ja, es ist weniger als Trend, sondern es hat mir eigentlich
nicht,
mal...
Nicht, dass ich
so trendy bin, meinst
nicht,
du? Ja.
Dass du so
Nein,
trendy bist,
es ist ein Trend, ja, das stimmt. Und es ist eigentlich wieder zurück zum guten alten... Hörspiel von den 50er Jahren. Ich weiß nicht. Nein, gut, jetzt sind das geschriebene Dialoge. Nein, es ist eigentlich wieder zurück zum Radio. Irgendwann habe ich gemeint, das sterbe ich aus. Und das alles mit Bild muss unterlegt sein.
Wenn man das am meisten meint, dann passiert irgendetwas.
Klar. Ja, es gibt natürlich jetzt auch viele Lebenssituationen, die es früher noch nicht so gab, wo man so etwas hören kann. Also beim Joggen. Ich meine, vor 10, 20 Jahren hast du mit diesen Dingen, die es da gab.
Podcast zum Joggen. Ich brauche dann, wenn, ja, eher so ein bisschen Punkmusik oder ein schnelle BPM.
Ja, möglicherweise hört das gar niemand beim Joggen. Also wer jetzt da gerade am Joggen ist und am Hören.
Genau.
Nein, aber es gibt, oder zum Beispiel im Auto oder als im ÖV, beim Pendeln.
Das ist sicher, ja.
Relativ viel. Du, aber... Du hast ja angefangen als Slam-Poetin, oder? Du bist ja eigentlich wirklich Slam-Poetin der ersten Stunde in der Schweiz, kann man sagen.
Ja, ich bin jetzt sicher nicht eine super Pionierin gewesen. Ich glaube, da hat es eine Generation über mir noch gehabt. Aber ich habe auch mit Erschrecken festgestellt, dass ich es, glaube ich, schon 15 Jahre mache. Das ist fast die Hälfte von meinem Leben. Das ist eigentlich schon noch verrückt, ja.
Das ist enorm.
Und es hat sich einfach als sehr gute Schule erwiesen. Auch wenn ich schaue, was ist aus anderen geworden. Jetzt sind Laurin Buser, Tessel Brucker, Gabriel Vetter, Renato Kaiser, Patti Basler. Wir alle kommen ja von dort. Und ich glaube, wir haben einfach dort gut gelernt, dramaturgisch schreiben und unterhalten und zu verstehen, was es braucht, um die Leute irgendwie zu überzeugen oder dass sie einem an den Lippen hängen. Ob das jetzt Themenwahl ist ja dann irgendwie wurscht, aber einfach so ein bisschen, man hat sich halt von Anfang an müssen durchsetzen gegen andere und hat innerhalb von dem, man hat ja 5 Minuten Zeit auf der Bühne, in dieser kurzen Zeit müssen lernen, was es braucht, zum zünden, oder den Funken zwischen Publikum und dem Künstler. Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Angelegenheit. Jetzt gibt es ja auch viel so Stand-up-Comedy-Bühnen. Und ich weiß nicht so genau, wie es dir. Ich war ehrlich gesagt noch nie an einem Anlass gewesen, weil ich mag nicht so gerne Stand-up-Comedy. Für mich funktioniert es irgendwie auch nicht ganz so gut auf Schweizerdeutsch wie im Englischen.
Findest
du? Ja, irgendwie schon. Aber also ich habe das Gefühl, es ist einfach noch Luft nach oben. Und es ist jetzt erst gerade losgegangen. Überall poppen die Stand-up-Comedy-Bühnen in der Stadt in Zürich auf und die Leute können sich ausprobieren. Ich glaube, in 5 Jahren reden wir von einer anderen Qualität.
Ja, das stimmt. Also gut, es ist ja toll, dass es so Gelegenheiten gibt für solche, die wollen einsteigen. Dass sie
aber ist es gibt... dort eigentlich auch ein Wettbewerb? Ich bin noch nie gesehen.
Nein,
ich glaube,
ist es nicht ein
Wettbewerb. Das ist wie ein Open Stage,
ja,
oder?
Ja, es gibt auch Wettbewerb, aber das ist eigentlich nicht... Ja, es ist Open Stage eigentlich. Meistens moderiert von einem, der schon ein bisschen, das schon ein bisschen länger macht. Und natürlich sind das häufiger so ein Durchlauferhitzer-Abenden, oder? Also das heisst, es kommt ein Comedian nach dem anderen. Jeder hat seine Zeit und alle fangen ein bisschen gleich an und erzählen ein bisschen, heute Morgen im Traum habe ich und so, oder? Und das ist halt, das ist schon, hat etwas Eintöniges. Aber viele von denen, die machen nachher wirklich ein klassisches Stand-up-Programm, so wie
aus
das zum Beispiel.
Was ausprobieren,
ja,
oder?
So, zum Beispiel jetzt das, was der Renato Kaiser als Neueste macht, was natürlich grandios ist. Und das ist ein Programm, ein abendfüllendes Programm, das eine Struktur hat. Natürlich als Stand-up-Comedian. Er ist allein auf der Bühne. Es ist ein toller Text, es ist toll performt. Das ist wirklich einfach nicht zu vergleichen jetzt mit einfach diesen vielen Comedian-Anlässen. Oder? Es ist wirklich ein Klassiker von der Form her. Und ich finde, das funktioniert genauso gut auf Schweizerdeutsch wie jetzt zum Beispiel auf Englisch.
Was, wie lange haben denn die einmal Zeit? Jetzt bei so einem...
Also im angelsächsischen Raum ist es ja so, dass die etwa 5 Viertelstunden haben. Oder? Auf Netflix sieht man ja viel von diesen grossen klassischen Stand-up-Programmen. So vom Ricky Gervais und von all diesen Leuten, oder? Chappelle und all die. Und das hat so eine gute Zeit. Es ist keine Pause drin. Das heisst, es hat einen Zug. Und da finde ich jetzt 5 Viertelstunden oder sagen wir jetzt mal 80 Minuten, finde ich jetzt noch toll. Da in der Schweiz macht man da mit Pause und so. Und das finde ich dann fast ein bisschen weniger gut und für mich auch ein bisschen zu lang. Ich bin ein grosser Befürworter von relativ kurzen Performances. Mm-hmm.
Ich auch.
Also kurz, ich meine nicht Schnipsel, so, aber ja. Genau.
Ja. Aber jetzt bei diesen Mixed Shows meine ich, bei diesen Open Stage, weißt du, wenn die jetzt sich auf einer Open Stage können gehen, ausprobieren können, wie lange hat man dort Zeit? Kann man dann selber so lange, wie man will? Oder 10 Minuten? Oder
du, ich weiss es nicht. Ich gehe dort auch nicht wahnsinnig viel an. Ich weiss nur, wir haben im Casinotheater eine tolle Show, das Casinotheater Winterthur, eine kleine Werbeeinlage jetzt da, die kostenlos ist, wo natürlich jetzt das über all die Sender, die das jetzt mir bringen. Das ist ja Casino Theater Winterthur.
Und T-Shirts kaufen. Ja, Stuhl.ch.
Nein, wir haben dort die, also eigentlich meine Lieblingsshow in diesem Theater, nebst allen grossen Sachen, die wir dort drin haben, ist eben eine Open Stage Show. Das heisst Rampensau und sie wird moderiert von Dominic Deville.
Haben die immer noch?
Ja, natürlich. Mhm. Und dort kann jeder auftreten, der will. Das ist jetzt nicht eine Comedian-Show, wo solche, die schon ein bisschen Erfahrung haben und mit einem Programm kommen, sondern jeder, der schon einfach irgendwann auf eine Bühne mit irgendetwas darf dort hin. Und das ist natürlich dann ein Mix, wo du musst können bewältigen, wenn du zuschaust. Weil es hat zum Teil...
Weil ich habe auch geplant, so ein Format zu machen, so einen Sen-Uwert quasi.
Ja, du kannst ja dort hinkommen und das dort zum Beispiel ausprobieren. Einzelne Sachen.
Ja, ich komme einfach gerade
aber du bist eine untypische dort. Oder?
Du kannst, aber was haben ihr denn für Leute? Haben ihr auch so Freaks? So
ich will es ja schon längstens erzählen.
Schweige.
Ah, die jungen Leute, die man immer muss sagen, sie sollen erzählen. Warten, bis der Eltern ausgeredet hat. Nein, es ist so, dass dort natürlich alles hat. Es hat Leute, die du denkst, oh wow, ein Rechtstalent, macht das sehr gut. Und dann gibt es natürlich auch solche, wo man denkt, man müsste denen eigentlich sagen, sie müssen nie mehr auf der Bühne stehen, weil sie haben dort irgendwie nichts zu suchen oder auch nichts zu gewinnen. Mm-hmm. Und auch Zuschauer nichts zu gewinnen. Aber das gehört ein bisschen dazu, dass man sich dann manchmal fast ein bisschen fremdschämt, wenn man dort ist. Aber die Leute, die das einmal anschauen, die Rampensau, sind eigentlich sehr offen und sehr tolerant. Oder? Mm-hmm. Man gibt dann auch denen einen kleinen Applaus, wo man denkt, ja, da wird jetzt gar nichts draus. Mm-hmm. Aber für mich ist es eine von der lässigsten Shows. Ich habe früher, wo wir noch die Sendung hatten, habe ich aus dieser Show manchmal 2-3 Perlen direkt in die Sendung genommen, mit einem ganz kleinen Auftritt.
Wo man nicht kennt hat.
Wo man nicht kennt hat, ja, wo niemand kennt hat. Sie? Ich weiß es nicht mehr. Man kennt es auch jetzt nicht. Ja. Nein. Nein, ich weiss einmal die Namen nicht mehr nachher.
Ja, das ist schon gut.
Nein, was aber sehr gut gemacht haben und die Leute gefragt haben, woher haben sie den oder die gefunden. Und das finde ich toll an dem, dass das Möglichkeit gibt. Das hat es ganz früher noch nicht so gegeben. Ganz früher ist das eigentlich nur bei den Slammern möglich gewesen, oder? Glaube ich. Also das musst du sagen, du bist
der Experte. Also ich glaube, das Format hat es schon immer mal gegeben. Also es hat ja auch zum Beispiel der böse Mäntig ist doch auch im Prinzip so etwas gewesen, im Hechtplatztheater. Das hat am Anfang noch Andreas Thiel moderiert, nachher auch der Dominic Deville. Das war aber recht crazy gewesen, weil dort hast du natürlich Leute gehabt, die extra Synchro bauen.
Ja, genau.
Also wenn du nicht in den ersten 30 Sekunden etwas Überzeugendes gemacht hast auf dieser Bühne, dann bist du ausgebaut worden.
Ja, da haben also alle, die ein bisschen mit längeren Sachen arbeiten oder mit einem Aufbau keine Chance gegenüber so einem
gegenüber ein paar Böbler im Publikum. Ist verloren gewesen.
Ja. Nein, das ist eigentlich Trampensau nicht. Mhm. Also natürlich, da ist dann der Dominic Deville, der dann immer sehr wohlwollend, in Anführungszeichen, das kommentiert. Und in Wirklichkeit sagt er, los, es war scheiße gewesen. Aber das kann er einfach wahnsinnig gut. Wie kein anderer.
Super. Also ich bin völlig ein Fan.
Ja, ich finde auch. Jetzt, aber mit der Slam Poetry, das machst du nicht mehr.
Doch, ich würde mich ja immer noch als Slam-Poetin bezeichnen, aber nicht als Poetry-Slammerin. Also ich mache nicht mehr wirklich bei Poetry-Slams mit, weil mir auch einfach so den einen Auftritt in der Woche irgendwie langt und ich nicht das Bedürfnis habe, zum Namen unbedingt auf der Bühne stehen und halt auch nicht noch auf Luzern fahren für 5 Minuten oder dort. Also ich schätze die Szene immer noch mega, das muss ich auch wirklich immer wieder mal betonen. Ich finde es toll, wir machen ja auch ein Poetry Slam im Casinotheater und ich gehe
Casinotheater,
sehr gerne.
Genau, das ist das Theater in Winterthur, wo man auch Tickets kaufen kann. Und,
ich finde es wirklich super, auch was dort immer für Talent wieder gibt, aber Ich selber eben bezeichne mich als Slam-Poetin. Mein Programm ist auch eine Lesung nach wie vor. Das besteht aus kurzen Texten, aus ganz kurzen, aus 5- bis 10-minütigen Texten und Liedern. Aber ich lese. Das ist mir immer noch so.
Also du liest nicht nur, du singst ja auch seit Neuestem.
Ja.
Und begleitest dich mit der Gitarre.
Ja.
Wo die Gitarre fast grösser ist als du. Mhm. Das ist ja, rein das... schon als Bild schon breathtaking.
Ja, das Ding werde ich nicht mehr los. Das haben mir meine Freundinnen vor irgendwie... Ui, ja, die hat sogar einen Hausbrand überlebt, die Gitarre. Also mir ist ja mal, es ist ja mal das Haus abbrennt in Winterthur.
Da bin
ich dann auch
drin.
Auf Zürich
Ich bin gezogen. Gaffen hier.
Bist du gaffen?
Ja, ich bin vorne auch noch gaffen, weil das Haus jetzt brennt. Und so schafft es die Lara oben raus oder nicht? Ist jetzt spannend? Nein, ich habe natürlich nicht gewusst, dass... Ich habe hier, wo es brennt, gar nicht gewusst, dass du
dort
drin wohnst.
Jetzt haben wir auch noch nicht so viel abgehängt miteinander.
Nein, glaub, nein, erst durch den Brand sind wir uns näher gekommen eigentlich.
Genau. Ja, nein, die Gitarre, die bleibt mir, glaube ich, das Leben lang erhalten. Die hat den Brandschaden und den Wasserschaden überlebt. Und ich habe ein bisschen angefangen zu begleiten. Lang in meinem letzten Programm habe ich auch thematisiert, wie schlecht ich eigentlich Gitarre spiele. Also ich spiele auch wirklich nicht gut, aber es ist wie egal. Also ich finde es eine extrem tolle Sache. Man muss einmal die Sachen auch einfach nicht perfekt können, um sie auf der Bühne zu machen.
Nein, es ist
das
ein
ist sogar
trashig.
Sehr, sehr reizvoll.
Es ist ein bisschen trashig.
Ja, und
das macht
dran, weil sie nein, sind es ist dann super. Auch so, oh, kommt es echt gut.
Es ist super. Ja, und du kommentierst es ja auch so. Oder? Du musst hin und wieder musst noch das Mic einstellen, ja, auch während dem Song. Und das hat einfach einen ganz eigenen wirklich Charme und eine eigene Komik natürlich auf alle Fälle.
Es ist ein Abenteuer, ja. Kommt mal schauen, ja.
Ja. Gut, jetzt im Moment ja, ist es ein bisschen schwierig, oder? Mit Veranstaltungen.
Ich glaube, so. Ich gehe jetzt mal an die Künstlerbörsen oder so, ist die Idee. Das ist ja dann im März. Also jetzt natürlich haben viele Auftritte nicht können, stattfinden. Ich habe jetzt so ein paar Verstreute noch, auch mit dem neuen. Ich habe ja trotz allem können eine Premiere machen mit meinem neuen Programm. Ist im Fall gar nicht mal so gut gewesen. Ich habe ja lässige Tryouts gehabt. Aber irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, ob ich zu urbane Themen habe, Amix. Das muss ich jetzt noch ein bisschen herausfinden, wie man da die Brücke macht, dass man auch ländliches Publikum berührt.
Mhm. Also du hast ja schon viele Tourneen eigentlich gemacht, auch in Deutschland, oder? Du bist ja als Slammerin oft in Deutschland auf der... Dann habe ich noch irgendwo mal gelesen, du warst an einem Slam-Wettbewerb in Warschau und eine in Madrid. Auf Deutsch?
Ja, das sind dann so internationale
Sachen. Also du hast nicht ein polnisches Programm dann gehabt,
nein,
oder?
Nein, das hat für mich eben auch einmal nicht... Also es ist eine hure herzige Idee, wirklich eine tolle. Aber
leid,
funktioniert
also
für mich
das tut man, das sagt man nicht an diesem Podcast. Da haben wir einfach interne... Ja, da haben wir interne Regeln. Man kann sagen, hure fucking, kannst du es sagen, so wie das Jacqueline Badran macht vom Bundeshaus. Aber nur einfach...
Aber hure fucking schon.
Ja, das geht wieder, ja. Also weil mit dem tust du sie ja dann eine ironisieren, weißt du?
Eine herzige Idee ist das, wo aber für mich einmal nicht ganz funktioniert, die internationalen Sachen. Zum Beispiel habe ich ja auch bei der Europameisterschaft in Reims teilgenommen. Und dann hat man, also es ist jedes Mal anders gewesen. Entweder man hat meistens müssen die Texte im Vorfeld englisch übersetzt hineinschicken. Man hat dann ist eigentlich schon die Idee gewesen, dass man sie in der Muttersprache vorträgt dort. Und entweder hat das Publikum im Büchli können Englisch mitlesen, nein, beziehungsweise man hat es Englisch geschickt und sie haben es dann dort in Reims zum Beispiel noch auf Französisch übersetzt. Das ist einfach zweifach übersetzt.
Aber wie sind denn die Reaktionen vom Publikum?
Und die Leute haben entweder eben gelesen oder dir zugeschaut. Und dann gibt es auch noch die Variante, dass man es hinten anscreent. Das war zum Beispiel im dritten Fall gewesen, was ich finde, macht sehr viel mehr Sinn, wie ein Publikum, das immer sich muss entscheiden, will ich jetzt lesen oder will ich da zuschauen und ich verstehe es nicht. Ja, immer recht spezielle.
Aber es ist eigentlich ein bisschen ein Unding, oder? Also gehört nicht der Slam in die Sprachregion, wo er herkommt?
Also es ist natürlich grossartig, weil ich dann die Europameisterschaft in Reims gewonnen habe.
Ja,
aber
du hast schon.
Ich meine, weißt, es war viel härter, eine deutschsprachige Meisterschaft zu gewinnen, weil der Vergleich ist einfach nicht so möglich.
Und je nachdem, du hast ja 2019... Wie heißt der deutsche? Der deutsche, wie viel Preis? Der deutsche
Kleinkunst.
Kleinkunstpreis, hast du doch gewonnen?
Ja, aber das ist ja wieder etwas anderes. Das ist ja dann nicht,
Slam.
Dass das am Abend selber ermittelt wird. Sondern der ist mir verliehen worden von einem Gremium, von einer Jury.
Und dann gehst du hin spielen?
Und dann gehe ich den abholen dort, ja. Sozusagen. Plus spiele noch ein bisschen.
Ja, mhm.
Ich muss mich nicht am Abend selber durchsetzen gegen Kontrahenten. Und eben, ich glaube, bei diesen internationalen Sachen ist einfach der Vergleich nicht so möglich, weil dort die Übersetzung einerseits vieles verloren geht. Und je nachdem, was du für ein Thema hast, ich meine, ich konnte dann dort einfach lustige Sachen können machen. Ich glaube, dann auch so alte, weißt, so der Schnarchtext. Und da versteht man ja international, was damit gemeint ist, wenn jemand schnarcht. Oder der Traktortext. Und
aber den Parmalin hat niemand verstanden. Den.
Nein, den habe ich dort auch noch nicht. Den, ist, glaub, noch gar, den hat man gar nicht kennt.
Und deine regelmäßige Thematisierung von deinen Eltern und dein Verhältnis zu der Mutter, das ist ja eigentlich auch international. Auch wenn wir jetzt da wissen, das ist im Thurgau.
Spannend, ich könnte Vorträge vor einem spanisch sprechenden Publikum, weil es geht ja beim Slam eben ganz wichtig auch um Performance. Und wenn man das natürlich jetzt ein langweilig vortreiten, abgelesenen Text hat oder wenn man etwas hat, wo man schreit und täubelt und macht, dann hat das natürlich eine andere Wirkung.
Ja, klar.
Ja. Aber ja, genau, meine Mutter, die kommt leider immer wieder mal vor. Also, ich tue sie einmal auch vorlesen.
Auch im neuesten Programm hast du einen tollen Text. Einen tollen Text über deine Mutter.
Ja.
Wo du auch wieder sagst, dass das immer ein Thema ist. Und wer reagiert denn deine Mutter?
Ja, also ich habe es ihr jetzt vorgelesen und sie ist ja nicht so weit. Sie hat dann nur gefunden, es ist aber ein bisschen langfertig. Hat sie es mir gerade gegeben. Und dann, wenn einem sogar die Mutter das sagt, dann muss man vielleicht wirklich noch ein bisschen kürzen. Mhm. Ja, ich glaube einfach so eine Kind-Eltern- oder Kind-Mutter-Beziehung, das ist so ein Klassiker. Das ist so der, immer noch der Citizen Kane von der gesellschaftlichen Neurose, die wir haben. Und das verändert sich. Also das ist so, glaube ich, der dritte oder vierte Text, den ich über das Thema habe. Weil es verändert sich einfach. Ich werde zwar erwachsener, also und darum, also verändert sich nicht, weil sie akzeptieren mich nicht als erwachsener Mensch. Aber es hat neue Faktoren wie mein Bruder, der jetzt Kind hat. Und jetzt ist der ganze Fokus auf dem Nachwuchs. Und ich bin quasi der Profiteur, der aus der Schussbahn ist, der nicht mehr unter permanenter Beobachtung.
Und du atmest auf und denkst, ah, endlich.
Voilà, ich bin nicht mehr das Küken.
Ja. Also hast du den Bruder noch müssen überzeugen, endlich Kind zu machen, damit du deine Ruhe hast?
Er hat das, glaube ich, aus Eigennutz gemacht. Weil er ja jetzt auch nicht mehr so im Fokus steht. Ist meine Vermutung.
Also zumindest. Ihr beide habt einfach Ruhe wegen dem Kind von deinem Bruder.
Voilà, ja.
Und deine Eltern wohnen immer noch im Thurgau, thematisierst ja du eigentlich auch manchmal. Du bist ja aufgewachsen in Rheinklingen. Das ist so ein schönes, das ist eines der schönsten Ortsnamen, finde ich. Mhm. Rheinklingen.
Mhm. Es heisst aber unromantischerweise nicht, weil der Rhein klingt, sondern wegen irgendetwas anderem, das ich vergessen habe, wo mir mein Klassenlehrer in der vierten Klasse immer wieder. Es heisst nicht so, sondern so, wegen dem.
Wie sagen dir dem überhaupt dort?
Reichlingen.
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 Ja.
Bist du mal dort gewesen? Das wäre auch noch eine schöne Velostrecke.
Vermutlich bin ich dort gewesen und habe es aber nicht realisiert. Mhm. Das ist irgendwo in der Nähe von gegen schaffhausische Grenzen,
zwischen
oder?
Stein am Rhein und Diessenhofen.
Ah,
zum Beispiel könntest du jetzt mit dem Velo von Winterthur auf Stein am Rhein fahren. Hast du einen direkten Zug?
Ich kenne ja Diessenhofen, weil ich ja bei TLED noch hin und wieder ein bisschen engagiert bin.
Ja.
Beim ältesten Privatfernsehen von der Schweiz.
Mhm. Also dort machst du immer noch etwas.
Ja, bist du dort überhaupt mal Gast gewesen?
Ich bin nicht bei dir, aber ich war dort auch schon mal Gast gewesen vor also ich 10 Jahren. Oder
bei
so.
Mir kann man dort nicht Gast sein, ich bin dort nur im Stiftungsrat.
Ach so, okay.
Ich gehe 2-3 Mal im Jahr dort hier und doch ein bisschen wichtig, weil ich Stiftungsrat bin. Und man muss mir dann auch so sagen, grüezi Herr Stiftungsrat.
So glaube ich dir sofort, ja.
Das ist meine Aufgabe dort. Und das ist zwischen Stein am Rhein und Diessenhof ist rein, ist Reichlingen.
Genau, du fährst dann quasi von Stein am Rhein auf Wagenhausen. Von Wagenhausen kommt als nächstes dann eigentlich schon Reichlingen. Und dann kommt schon die Essenhofen. Und es ist gerade am Rhein entlang. Wirklich. Es ist so unheimlich idyllisch. Es tut einem fast ein bisschen die Augen weh. Es ist fast nicht zum Aushalten. Aber wirklich, ich glaube, das wäre noch eine gute Veloroute.
Du gehst nicht bei dir dort hin. Du tust ja nicht gerne telefonieren, gell? Mm-hmm.
Ich hasse es, ja.
Ja. Als ich das eben gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt, wir haben glaub, noch nie miteinander telefoniert.
Ja, du hast ja auch mir probiert anzuhören, jetzt um den Termin abmachen für den Podcast.
Musst jetzt nicht meine Stalking-Telefon da erwähnen, weil ich ganz interessiert, mitten in der Nacht immer wieder anrufen. Das musst du jetzt da nicht erzählen.
Nein, ich weiss, Hass ist ein grosses Wort, aber ich benutze es gerne in diesem Zusammenhang. Es geht irgendwie einfach nicht. Ich kann im Notfall schon meiner Mutter anrufen oder meinem Freund, die wissen auch, dass es wirklich nur ja und nein und es ist so, also man kann dann sich nicht verplaudern oder so, aber ich kann auch schon Momente gehabt, wo ich einen ganzen Vormittag vor meinem Handy gehockt bin, weil ich hätte sollen dieser Person wegen dem anrufen und ich habe es nicht geschafft. Also es ist dann wirklich, und es ist mir einfach zu blöd, dass die Zeit von meinem Leben drauf geht, wenn ich gestresst vor meinem iPhone oder hocke und probiere, den Anruf zu tätigen. Und es geht manchmal einfach nicht. Meine Psyche wehrt sich irgendwie.
Egal bei welchem Telefon, wenn. Ja. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, also, ob du eben so einen Veranstalter anrufen oder das Schlimmste ist ja, eine Presseanfrage zurückzuleiten. Aber mit Freundinnen und Freunden, da gibt es auch ganz unterschiedliche natürlich. Es gibt auch solche, das ist halt einfach so, wo man denkt, da schlafen mir jetzt dann die Füße und ich muss schauen, dass ich abhängen kann. Und ich muss oder es gibt ja solche, wo du, und ich schwöre dir, ich habe es schon mal gemacht, aber nicht bei Freunden, um das jetzt ganz klar zu sein, dass ich schon mal selber bin, meine Wohnungsleute, die gehen läuten. Weißt du, Wohnungsleute?
Ich wollte gerade nach einem Live-Hack fragen.
Und dann habe ich gesagt, jetzt kommen die. Oh, weißt du was? Ah, ist jetzt blöd, jetzt sind die schon da. Ich muss hören. Also tschüss, ciao, ciao, mit telefonieren zusammen. Gib mal einen Funk, gell? Nein, das sage ich natürlich dann nicht.
Die Person dann, hört das jetzt nicht.
Ja, wo das schon, muss jetzt gerade zurück gerade überlegen. Nein, ich glaube, die hören keinen Podcast. Ja. Ich höre doch keinen Podcast. Ja, aber dann gibt es andere, wo ich lang telefoniere miteinander und das ganze Tagesgeschehen erörtere. Mhm. Also zum Beispiel der Mike und ich tun etwa dieses politische Tagesgeschehen erörtern.
Wie so zwei Teenager-Freundinnen?
Nein, wie ein altes Ehepaar. Okay. Ja, okay. Das.
Ja. Ja.
Gut, das mit dem Kommunizieren, das ist sowieso. Ich habe jetzt gerade kürzlich einen Doc-Film gesehen, wo es darum, das ist, ja, jetzt gerade, vor ein paar Tagen, wo es darum geht, wo sie Leute porträtieren, die mit dir kommunizieren und mit dir sagen, sie können mit ihnen reden oder sie erspüren und was auch immer und so. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Von Leuten, die mit dir dressieren, solche, die es heilen mit Berührungen und alles Mögliche und so, und Telepathie. Und dann hat es einen darunter gehabt, ganz interessant, das ist einer, der dort mit Ross arbeitet. Mhm. Also ist ein Rossflüsterer eigentlich.
Ein Pferdeflüsterer.
Genau. Und der hat so ganz eine eigene Methode, dass er zum Beispiel sagt, dass ein Ross ein traumatisiertes Vertrauen überkommt, müssen wir manchmal einfach eine Lehre haben. Nein. Gut, ja, das dann erst nachher. Ja, aber das könntest du nicht, weil du nicht telefonierst.
Ja, nicht.
Nein, etwas ganz Interessantes. Er muss eine Lehre haben mit dem Ross zusammen. An nichts denken und einfach den Blick auf einen Punkt richten und dann steht er da und dann kommt es dir Vertrauen über. Aber es funktioniert bei ihm. Er liegt irgendwo auf einer Rossweide und alle Ross kommen zu einem an und sie liegen einfach so an und sind alle ganz locker. Ich denke, vielleicht müssen wir das mit Leuten auch machen. Mhm. Weißt du, dann musst du gar nicht reden mitnehmen, sondern einfach sagen, los, wir müssen jetzt einfach mal die Lehre.
Wir
müssen einfach nichts im Kopf denken, nichts studieren, sondern einfach eine Lehre und den Blick noch einander. Mhm. Vielleicht hätten wir das jetzt können machen bei diesem Podcast.
Ja, das wäre super.
Man hätte es einfach nicht gehört, aber die Leute, die gewusst hätten, was wir da machen,
ja,
das wäre schwer beeindruckend.
Selber ein bisschen überlegen.
Ja, finde ich auch.
Ja, das tönt wie, also das hat eine Art Meditation, die er mit diesen Rössern zusammen macht. Das glaube ich im Fall sofort.
Ich glaube es auch, ja. Und man sieht es auch dort auf dem Bild. Es ist super, wie, wie der auf der Weide liegt. Und eins nach dem anderen kommt an und spürt dem seine Ruhe und liegt an. Ich meine, Ross liegen ja jetzt nicht unbedingt gerade immer so ein bisschen an zum Schlafen, oder?
Nein,
und schon
nicht
gar
mal,
nicht so auf einer Weide. Und,
nein, es ist, die liegen es, auch an?
Ja.
Sogar.
Ja. Wow. Ja, nein, es war ganz beeindruckend. Ich glaube, ich müsste jetzt ja diesen Film, diesen Doc-Film, gut, SRF-Doc-Film vor ein paar Tagen. Schaut doch selber nach, wie der Film heisst.
Auch noch.
Ja, ich bin jetzt da nicht verpflichtet, für das SRF da so Titel zu nennen und Werbung machen. Wenn ich Werbung mache, mache ich es für das Casino-Theater. Du machst ja eben, du hast ja vorher schon gesagt, du tust ja unseren Slam, den Casino-Slam, kuratieren.
Genau, ja. Das den machen wir ja schon verdammt lang.
Den machen wir schon verdammt lang.
Schon also, fucking lang.
Du vor allem. Ich meine, ich hocke dort noch ein, hin und wieder und höre zu. Also, aber du hast dann aber in dem Fall immer noch Kontakt zu dieser ganzen Szene. Du musst ja wissen, wer du einmal da engagierst, oder?
Ja, also das ist eben mir sehr wichtig, dass ich den Poetry Slam nachher organisieren, kuratieren, weil es so ein bisschen mein Bezug ist noch zu der Szene. Genau, dass ich irgendwie einen Austausch haben mit den Leuten, die das machen, dass ich mich auch immer wieder dass ich recherchiere, wer ist gerade, warum und die Leute halt dann zusammentrummeln. Natürlich kann ich dann auch immer die Leute einladen, die ich persönlich sehr schätze und auch befreundet bin.
Klar.
Aber ich mache das immer noch sehr gern und er ist 4 oder 5 Mal im Jahr. Das ist wie so überschaubar und es ist immer noch sehr ein lässiger Anlass. Die Leute haben immer sehr Freude. Jetzt wegen Corona haben wir ein neues Format entwickelt, weil man ja keine Pause mehr machen kann, dass nur 6 Poetry Slammer kommen. In diesem Abend wird dann quasi durchgezogen ohne Pausen, aber mit 6 ist es ein wunderbares neues Format, weil die Leute nicht so rausgerissen werden in der Pause. Und also ich habe es irrsinnig gefunden letztes Mal.
Und es ist knapper und es ist, das meine ich mit dem. Ich habe Vorliebe für so Veranstaltungen, die nicht allzu lang dauern.
Habt ihr denn jetzt auch, ihr habt bei allen Veranstaltungen keine Pause mehr? Ist das
ja, es, hin und wieder machen dann Künstler ganz kleine Pausen. Sie sagen, ich muss mal schnell raus. Das verstehe ich auch. Das ist ja dann, wenn sie ein Programm konzipiert haben, haben sie auch eine Pause konzipiert.
Ja.
Und das ist klar, die wollen es dann irgendwie auch zeigen, wo dann die Pause wäre, wenn wir in normalen Zeiten würden leben. Und die sagen dann einfach, ich gehe jetzt 3 Minuten raus, aber bleibe sitzen. Es ist so. Es hat etwas Komisches dann und so. Nein, es ist dann vielleicht gut, vielleicht ist es ja ein bisschen wie da der Tierflüsterer, oder? Dass dann alle ein bisschen dort sitzen und auf einen Punkt schauen und einfach so ein bisschen eine Leere geniessen. Ist mir erst jetzt aufgefallen, dass das eigentlich auch könnte.
Das mal ein Zuschauerflüsterer. Ja, mach doch das mal. Liegst mal auf die Bühne abig.
Ja.
Verlangst Eintritt dafür.
Ja, genau. Und das gerade mal der Boulevardpress zuerst sagen. Und so.
Nein, hey, aber, ich wäre auch zu haben dafür. Also,
wenn wir das mal machen?
Ich fände es super.
Gut, wir machen mal einen Zuschauerflüsterer-Abig, wo wir einfach sagen, hört, ihr müsst jetzt einfach nichts denken. Wir auch nicht. Wir schauen auf einen bestimmten Punkt und dann haben die Vertrauen zu uns. Dann können wir es ausnehmen. Weißt du, wenn es dann so richtig in so einer Ding können wir sagen, Postcheckkonto.
Ja.
Dann tue ich das merken. Genau. Und dann sind sie vergessen. Ja, wir würden recht.
Ist brillant.
Ja, es ist brillant.
Also,
genau.
Sollte man schon mal ausprobieren. Wirklich.
Gut, und dann wenn wir sagen, wir sind mal, ich meine, die idiotische Idee haben wir gehabt bei so einem Podcast, wo ein paar Leute noch gehört haben, der idiotische Podcast, oder? Aber wir haben nachher Geld gemacht mit dieser
so
Idee.
So macht es eben Sinn, so kommuniziere ich gern, wenn dann noch so gute Ideen dabei rausspringen,
genau. Gut, dann hast du noch gerade irgendeine Ankündigung zu machen, wenn wir so jetzt langsam dann zum Schluss kommen.
Ja, fände ich gut, bevor wir es versauen. Aha, ich habe jetzt sehr einen guten Podcast gefunden bis jetzt.
Noch ein bisschen ernsthafter vielleicht als
ich
Schluss könnte. Weil, weißt du, zum einmal einen Schluss finden ist ja auch elend. Das stresst mich fast
so
am meisten.
Ein bisschen leise reden, ein bisschen mehr Pausen zwischen den Wörtern machen.
Und weil die Leute mich ja nicht sehen, ich mache so Winkbewegungen. Weißt du, so Halsabschnittbewegungen.
Das, ich kann es bestätigen, dass man das macht.
Dass ich denke, hoffentlich fängt es jetzt nicht noch mal ganz so lange in neue Geschichten.
Ja, vor allem immer wieder ein bisschen thematisieren, dass es auf den Schluss zugeht.
Ja, ja. Und dass man, du hast schon jetzt den Tonfall, hast du eigentlich schon.
Gell?
Du kannst auch jetzt noch vielleicht irgendwie auf einen kulturellen Anlass hinweisen. Wo du?
Ja, also ich habe ein neues Programm, das heisst «Gipfel der Freude». Ist ein bisschen ein Trick, damit ihr kommt, weil sonst hätte das Krisengebiet 3 bis 4 geheissen, aber ich denke, das ist jetzt gerade vielleicht nicht der richtige Titel. Ich hoffe mir, dass ich mehr Leute anziehe mit einem positiven Titel. Und ich gehe tatsächlich selber schon lieber an meine Auftritte mit dem Titel, ist mir aufgefallen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, in Winterthur am 14. November, nicht im Casino-Theater.
Das tun wir jetzt gerade rausschneiden, das tun wir, wenn wir jetzt gar nicht hören, wo. Nein, sag wo.
La Bûche Bar heisst es.
Ja, und, das ist toll.
Alles andere weiss ich nicht. Ich bin mega schlecht mit so. Aber eine Handvoll Auftritte kann man irgendwie herausfinden.
Mit dieser Art von dir, die eine typische Art ist von dir, tust du immer ganz erfolgreich den Mainstream vermeiden. Und das meine ich wirklich als Kompliment.
Danke.
Wirklich. Und Mainstream war jetzt vielleicht ein bisschen der Podcast gewesen, oder? Weil ja der von Hunderten von Millionen gehört wird auf der ganzen Welt.
Ich hoffe,
er wird auch dort gehört, wo du schon auftreten bist, in Warschau und in Madrid. Dann machen wir dann noch eine spanische und eine polnische Version.
Oh, das wäre schön. Mhm. Ja.
Gut, jetzt muss ich eben den Schluss finden. Hilf mir ein bisschen mit dem Schlusssatz. Also ich sage ja gerne ganz am Schluss, sage ich ja dann einmal danke, Lara Stoll, dass du mit mir den Podcast gemacht hast.
Vielleicht wäre das jetzt auch ein guter Schlusssatz.
Ja.
Vielleicht.
Ist es nicht ein bisschen fantasielos?
Ja, aber eben, wir wollen ja jetzt wie nichts mehr anschneiden. Außer jemand hat jetzt noch ein mega schlaues Sprichwort oder so, aber alles hat...
Ja, aber weißt du, was nehmen die Leute mit von diesem Podcast? Das ist meistens der letzte
also
Satz.
Hätte ich jetzt mehr sollen noch etwas ankündigen oder noch mehr.
Nein, eigentlich, wir können so eine
Vorlage geben.
Ja, wo ich hätte können. Wie übernehmen? Weißt
okay.
so, weißt du,
ich hätte mega wo Lust auf einen Kaffee jetzt. Ich glaube, wir müssen noch mal einen wieder holen jetzt.
Kaffee ist ein sehr gutes Stichwort, Lara. Weil man weiss ja auch, ich bin grosser Kaffeeliebhaber. Und da werden wir miteinander den Kaffee trinken. Lara, vielen, vielen Dank, dass du mit mir den Podcast gemacht hast. Und jetzt hör auf, so blöd lachen.
Danke für die Einladung. Schön, hat es endlich geklappt und dass die Frage nicht mehr zwischen uns steht, wenn wir mal...
Jetzt bist du wieder ein bisschen lang geworden.
Also, danke vielmals fürs Zuhören.
Ja, also, fertig!
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.